ARD.
Ja, so etwas hat es im Europapokal noch nicht gegeben, dass der Gast erst am Tage des Spiels anreiste.
Dynamo hatte ja sehr stark in München gespielt. Wir hatten ein schwaches Ergebnis mit dem 4:3 erzielt. Dementsprechend war es auch eng.
Es war 14.35 Uhr, als der Bus des FC Bayern um die Ecke bog.
So ein Spiel hier in Dresden zu haben, das war fantastisch.
Ein kräftiges Sport frei. Mein Name ist Ronny Maywald, ich bin Sportreporter bei MDR Sachsen. Dynamo Dresden gegen Bayern München. Das legendäre Europapokalduell im Herbst 1973. In einer dreiteiligen Serie soll dieses Aufeinandertreffen, welches sich in diesen Tagen zum 50. Mal jährt, deshalb gewürdigt werden. Heute mit einem ausführlichen Gespräch mit Dynamo Dresdens Ehrenspielführer Hartmut Schade. Alle weiteren Folgen können Sie auch in der ARD Audiothek hören. 50 Jahre ist es inzwischen her, kaum zu glauben, aber wahr. Die legendären deutsch-deutschen Europapokalduelle Dynamo Dresden gegen Bayern München, damals im Europapokal der Landesmeister. Im Herbst 1973, 24. Oktober 1973 das Hinspiel, am 7. November 1973 das Rückspiel. Und es ist mir eine Ehre, dass ein Ehrenspielführer von Dynamo Dresden, der damals 18 Jahre jung auf dem Platz stand, der später mehrfacher DDR-Meister und Pokalsieger mit Dynamo Dresden wurde, der Olympiasieger wurde mit der DDR-Nationalmannschaft, Hartmut Schade, sich Zeit genommen hat für ein exklusives Gespräch, für Erinnerungen an diese legendären Duelle. Erstmal vielen Dank dafür, lieber Hartmut Schade.
Ja, kein Problem. Es macht mir natürlich Freude und Spaß, über die damalige Zeit zu sprechen. Es war schon eine tolle Erfahrung, die ich damals als 18-Jähriger machen durfte. Und ja, die Runde vorher mit Juventus Turin war ja schon ein Highlight für die Mannschaft und auch für mich als Jungspieler. Und den I-Punkt hat dann das Los Bayern München gebracht. Und ja, ich durfte in den legendären Spielen dabei sein.
Wenn wir da kurz nochmal auf die Vita von Hartmut Schade zurückblenden, um also auch das Bild entsprechend zu zeichnen. Vom Jahr 73, Hartmut Schade 18 Jahre jung, haben wir eingangs schon gesagt. Damals gerade noch am Abitur schraubend.
Ja, ich bin damals noch Schüler in der KJS gewesen. Und es war ja so, dass wir nie 12 Jahre für das Abitur brauchten, sondern 13 Jahre. Und das Abitur habe ich dann 1974 gemacht.
Eigentlich verrückt, oder? Ein 18-Jähriger, der im Meisterjahr 73 war. Es war das zweite Mal, dass Dynamo Dresden dann in den goldenen 70ern DDR-Meister wurde. Dann im Europapokal der Landesmeister in der ersten Runde, wir hatten es ja schon angesprochen, Juventus Turin zugelost bekam. Diese damals sicher überragende italienische Mannschaft mit Dino Zoff hinten im Tor, der später auch noch Weltmeister wurde. Und ein 18-Jähriger in diesem großen Dynamo-Ensemble, so darf man das ja sagen, ja, wo Hansi Kreische die Galionsfigur war, wo Dixi Dörner schon etabliert war, auch wenn er noch jung war, wo ein Klaus Sammer als gestandener Mann dazugehörte und viele, viele andere große Namen, die damals Schwarz-Gelb geprägt hatten. Was hat das für den 18-jährigen Hartmut Schade bedeutet? Wie war das da, plötzlich in diese super Mannschaft reinzukommen und von 0 auf 100 gefühlt, nach ein paar Oberligaspielen, plötzlich im Europapokal der Landesmeister auf dem Platz zu stehen?
Ja, das war eine unglaubliche Zeit. Man ist in was hineingewachsen, was man eigentlich gar nicht geglaubt hat, dass es möglich ist, ne? Weil Dynamo war Meister in der vorherigen Saison, wo ich auch ein Spiel mitmachen durfte gegen Union Berlin. Deswegen bin ich auch viermal DDR-Meister geworden und habe dann eigentlich nahtlos den Anschluss geschafft in diese Mannschaft, die ja gespickt war mit Nationalspielern. Aber man braucht natürlich auch immer so ein kleines Quäntchen Glück. Und dieses kleine Quäntchen Glück hatte ich, dass der eine mal verletzt war, der andere krank, sodass ich mich dort eigentlich relativ schnell in die Stammformation eingespielt habe. Und ja, das erste Europacup-Spiel für mich gegen Juventus Turin. Wir waren ein halbes Jahr vor oder ein Vierteljahr vorher in Italien und haben die Junioren-Europameisterschaft gespielt und sind dort bis ins Endspiel gekommen und gegen England ganz knapp mit 3:2 verloren. Deswegen hatte ich ein gutes Feeling zu Italien. Das war supi. Und dann kam diese Mannschaft gespickt mit italienischen Nationalspielern. Und ich glaube, in dem Spiel hier in Dresden haben wir als Mannschaft unser bestes Spiel gemacht. Wir haben 2-0 gewonnen, hinten nichts zugelassen und ja, es war einfach ein Traum.
Und Hartmut Schade hat zum Einstand im Europapokal, der Landesmeister im ersten Spiel zu Hause gegen Juventus Turin, auch eines der beiden Tore gleich beigesteuert. Das mal gehört der Vollständigkeit halber für die Nachwelt dazu. Dann war Juve raus aus dem Europapokal, Dynamo Dresden war weiter drin. Hansi Kreische hatte sich leider schwer verletzt damals in Leipzig beim Qualifikationsländerspiel, beim Entscheidenden der DDR für 74 gegen Rumänien. Wurde von Raducanu da das Knie zertrümmert, sage ich mal. War, glaube ich, schon im Rückspiel in Turin deswegen nicht dabei. Musste auf jeden Fall für diese legendären Spiele gegen Bayern München passen. Die Auslosung, wie hat die Mannschaft, wie hat Hartmut Schade das damals aufgenommen? Das Los auf einmal Bayern München.
Die Situation war eigentlich immer gleich, egal welchen Gegner wir bekommen haben. Wir haben meistens im Sanitrakt unten, lagen bei der Massage oder haben uns fit gemacht fürs Training. Die Auslosung hat stattgefunden, meistens so um die Mittagszeit, 13 Uhr. Und dann sickerte es durch, dass wir gegen Bayern München spielen werden. Und das war natürlich in Juchau in der Mannschaft ein für uns wunderbarer Gegner. Wir haben uns alle sehr gefreut und einfach gegen den goldenen Westen spielen zu können.
Konnte man das glauben eigentlich so im ersten Moment oder ist man dann rumgerannt und hat versucht, Smartphones gab es ja damals noch nicht und all diese Dinge, aber die Eltern zu erreichen, die Familien zu erreichen und zu sagen, stellt euch mal vor, das gibt's ja gar nicht oder so.
Ja gut, das war natürlich so, Dresden, ein Tal der Ahnungslosen, die haben natürlich auf diese Auslosung alle auch gewartet, ne? Und das ging wie ein Lauffeuer um, ohne Smartphones und ohne Kommunikationsmöglichkeiten und trotzdem war das relativ schnell in der Stadt Thema, dass wir gegen die Bayern spielen. Und es ging wohl, glaube ich, auch am selben Tag schon los, wegen den Karten für das Rückspiel oder für das Spiel dann gegen die Bayern hier in Dresden.
Wo wir gerade dabei sind, Karten war zu DDR-Zeiten logischerweise, ist es heute auch noch, aber damals noch viel mehr bei Dynamo Dresden, Bückware. Da haben sich Tausende dann angestellt, auch des Nachts schon für Europapokalspiele. Reinhard Häfner hat mir mal einst erzählt, dass ihr, glaube ich, 10 Karten dann bekommen habt für dieses Bayern-Spiel, das Rückspiel. Wie hat Hartmut Schade die verteilt?
Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Karten das waren. Ich denke, wir hatten schon die Möglichkeiten, ein paar Karten zu bekommen. Und ich habe die eigentlich im Großen und Ganzen in der Familie aufgeteilt. Ich hatte ein paar Freunde noch, die, ich sag mal, mir geholfen haben, wenn beim Auto was nicht funktioniert hat. Dann unsere legendären Gemüsehändler, die dann mal die Banane oder die Orange für uns zurückgelegt haben. Solchen Leuten hat man natürlich dann mal die Möglichkeit gegeben, Fußballspiele zu sehen.
Manche, habe ich mir sagen lassen, Mannschaftskameraden haben auch geguckt, dass vielleicht mal eine Karte jemand bekommt, gerade auch zu so einem Bayern-Spiel, der eine Flasche Radeberger dann im Gegenzug organisieren konnte. Damit hatte Hartmut Schade möglicherweise nicht das Problem, als aus Radeberg stammender.
Ja gut, ich bin ja mit dem Radeberger aufgewachsen, mit dem Radeberger Bier. Und mein Vater hatte da gute Kontakte und ich hatte eigentlich nie Not, was Radeberger Bier anging.
Zurück zum Sport. Es war ja, wie überliefert ist, logischerweise, und wie alle, die es damals erlebt haben, auch wissen, nicht nur Sport. Es war auch ein Stück weit Politikum. Deutsch-deutsches Duell. Wie hat das damals in deiner Erinnerung reingespielt, ab dem Moment, wo klar war, Dynamo Dresden wird gegen den, in Anführungsstrichen, Klassenfeind da drüben aus dem Westen antreten müssen?
Ich habe das ja erst kurz erleben dürfen nach Juventus Turin, die zweite Reise in das nicht-sozialistische Ausland. Und ich habe dann aber festgestellt, dass die Spieler, die schon länger dabei waren, diese, ich sag mal, Forderungen, die da von Berlin oder von der Stasi kamen, dass die ignoriert wurden. Also wir haben uns, glaube ich, nie daran gehalten, was da gesagt wurde. Und wir haben uns auch bei allen Reisen, auch danach, die ich mitmachen durfte, frei bewegen können. Also es war nicht so, dass wir eingeengt waren.
Welche konkreten Vorgaben, zumindest in der Theorie, gab es da mit Blick dann für die Reise nach München, wo Dynamo Dresden dann zum Hinspiel für den 24. Oktober 1973 nach München gereist ist. Sicherlich, wie verhält man sich richtig oder was darf man alles nicht?
Ja, es war eben, dass die Zeiten eingehalten werden sollten, wenn man mal freien Lauf hatte und beim Einkaufen, beziehungsweise wenn man die Möglichkeit hatte, mal in die Stadt zu gehen, dann sollten eben auch die Zeiten eingehalten werden. Das war jetzt so, wo ich mich am meisten erinnern kann, was so nie direkt einengend war, aber was eben vorgegeben wurde.
Hartmut Schade hat auch wunderbare Fotos, dankenswerterweise, rausgekramt von jenen Tagen und Stunden, wo Dynamo Dresden in München weilte. Ihr konntet euch trotzdem bewegen, ein Stück weit auch da in München. Also das war jetzt nicht so wie rein ins Hotel, alles in Kaserne und dann auf dem Platz und ganz schnell wieder zurück. Ihr konntet schon auch ein paar Schritte draußen machen und das Wort Einkaufen ist ja auch schon gefallen.
Ja, das war jetzt nie sehr viel Zeit, weil das ja doch begrenzt war. Wir sind, ich glaube, damals erst am Dienstag angereist und Donnerstag früh wieder zurück. Und da ist natürlich relativ wenig Zeit, Training, Vorbereitung etc. Aber wir haben uns dort doch bewegen können und wir waren dort auch in der Stadt und durften auch natürlich einkaufen, ist klar. Für die paar Mark richtiges Geld, was wir da bekommen hatten, das waren natürlich schnell alle. Und deswegen, wir haben uns immer frei bewegen können. Ne? Also wir waren eine gewisse Art und Weise eingeschränkt, indem man gesagt hat, Zeiten einhalten. Aber dass da jemand hinterhergelaufen ist, das war beim besten Willen nicht der Fall.
Was hat Hartmut Schade damals gekauft? Kannst du dich noch erinnern? Und wenn ja, gibt es vielleicht den Gegenstand sogar noch?
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mir ein Hemd gekauft habe und komischerweise ein schwarzes mit gelben Streifen. Aber ich habe das eine ganze Zeit lang getragen, aber das ist, ich glaube, nach 50 Jahren nie mehr möglich zu recherchieren, wann ich das abgelegt habe.
Zumindest ein paar Mannschaftskameraden und mindestens auch ein Betreuer sollen in München damals auch im Beate-Use-Shop gewesen sein, was vielleicht auch ein Stück weit zeigt, ja, das ist dann auch mal der Blick hinter den Vorhang gewesen, oder?
Ja, klar. Ich denke schon, dass da welche unterwegs waren, die sich das mal angeschaut haben. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, wir sind dann abends ins Kino gegangen, da haben wir den Western uns angeschaut, spiel mir das Lied vom Tod. Ich glaube es, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich denke, das haben wir uns damals angeschaut und ja, das war bestimmt auch der eine oder andere ist da wo hingegangen, wo es, ja, was wir im Osten nie ganz so hatten.
Zumindest nur mal gucken.
Nur mal schauen.
Geschaut habt ihr sicher auch, als es dann auf den Platz ging, im Münchner Olympiastadion. Ich denke mal, das war schon irgendwo beeindruckend, erstmal überwältigend. Oder hat man das alles gar nicht so wahrgenommen, weil man in einem gewissen schon Film war, weil man ja gegen die Bayern was zeigen wollte?
Ja, wir waren schon fokussiert auf das Spiel. Aber es war natürlich auch ein Stadion für 72 für die Olympiade neu gebaut. Das war schon phänomenal. Die Größenordnung auch mit unserem, ich sag mal, auch 30.000, 35.000 Mann Stadion, aber 60, 65.000 in dieses Olympiastadion, das war schon überwältigend. Ne? Und was natürlich auch war, ich habe da ja auch mal noch ein Bild gemacht damals, was die Umkleidekabinen waren. Also wir waren da im Osten relativ eingeengt und dort hatte man Entspannungsbecken in der Kabine drin und. Also das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das hat Dynamo Dresden aber nicht davon abgehalten, weil später hieß es manchmal, wenn DDR-Vereine dann im Europapokal gerade auch in der BRD in Anführungsstrichen antreten mussten, dass die abgelenkt waren mit Dingen links und rechts und sich dadurch mitunter nicht so auf ihre Leistung konzentrieren konnten. Aber mit Anpfiff in München an jenem 24. Oktober, es hatte glaube ich auch geregnet, also das Wetter war etwas schmuddelig, war das überhaupt nicht der Fall. Dynamo war fokussiert, legte los wie die Feuerwehr. Kannst du dich so heute 50 Jahre danach in diese Momente auf dem Platz nochmal so richtig rein versetzen? Kann man das auch heute noch so fühlen wie damals? Wie ist es?
Jein, also ich kann mich schon genau erinnern, dass man schon mit viel Respekt in dieses Spiel gegangen ist. Ne? Und wir ja aber trotzdem eine breite Brust hatten, weil wir ja auch gegen Juventus zwei tolle Spiele abgeliefert haben. Ich denke, so sind wir auch auf den Platz gegangen und haben das dann auch gezeigt, dass wir uns nie irgendwo versteckt haben. Ne? Und das war eigentlich zu der Zeit auch eine absolute Stärke dieser Mannschaft, dass wir eben fokussiert waren, Angriffsfußball zu spielen, egal ob zu Hause oder auswärts. Und das haben wir, denke ich, auch in München gut umgesetzt, führen dann, dort muss man natürlich sagen, was ja dann auch in Dresden der Fall war, dann hätte man vielleicht mal taktisch was verändern müssen. Das ist leider nicht passiert und deswegen haben wir das Spiel noch 4-3 verloren, was nie unbedingt notwendig war. Und das wird ja dann auch in Dresden beim Rückspiel eine wichtige Sache sein, dass wir eben nie in der Lage waren, wie gegen zum Beispiel gegen Juventus, dann mal zu Null zu spielen.
Da haben viele Dinge mit reingespielt, die auch überliefert sind, bis hin zu Walter Fritsch, Klaus Sammer, gerade auch was die älteren Spieler betrifft. Da gab es dann auch manchmal, nennen wir es Befindlichkeiten, die nicht unbedingt immer mit sportlicher Leistung dann zu tun hatten oder danach entschieden wurden. Klaus Sammer, Hansi Kreischer hat das mir immer gesagt, wenn der da gespielt hätte, speziell in der zweiten Halbzeit, der wäre der Turm in der Schlacht geworden, aber Walter Fritsch hat Klaus Sammer damals nicht zum Einsatz gebracht, obwohl gestandener Spieler hinten, gerade für die Defensive, damals auch Nationalspieler, gegen Rumänien auch mit dabei gewesen. Die entscheidende WM-Qualifikationsschlacht in Leipzig.
Ja, ich denke, da waren ein paar Befindlichkeiten, was den Trainer angeht, mit den älteren Spielern, was ich natürlich als junger Mann gar nicht so mitbekommen habe. Für mich war es erstmal wichtig, dass ich gespielt habe und meine Leistung bringen wollte und auch nachgewiesen habe. Aber was da so im Inneren zwischen Trainern und älteren Spielern passiert ist, das war zu der damaligen Zeit für mich noch nie maßgeblich. Beziehungsweise ich habe mich da nie damit beschäftigt. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass ein paar taktische Fehler der Trainer schon gemacht hat. Und ich denke, wenn er sich ein bisschen mehr mit diesen älteren Spielern arrangiert hätte, dann hätten wir in dieser Saison sicher Großes leisten können. Also die Mannschaft war auf einem unglaublich hohen Niveau und die Bayern hätten wir eigentlich schlagen müssen. Das muss ich einfach so sagen im Nachhinein. Und das liegt auch so ein bisschen an unserem Trainer, mit dem ich, um Gottes Willen, ne, der hat mich als 18-Jähriger spielen lassen. Also ich war da ganz jung dabei und für mich war das also ein Traum, sowas erleben zu dürfen.
Vielleicht fehlte auch ein Stück weit die Erfahrung insgesamt. Ich meine, es war ja eh selten, dass man über den Zaun sozusagen bildlich gesprochen drüber weg konnte damals. Und wenn dann zu solch einem Europapokalspiel, aber so viel Erfahrung jetzt, was den internationalen Topfußball betrifft, das Messen daran mit selbigen hatte auch Dynamo ja zu dem Zeitpunkt nicht, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und die Mannschaft war, die auf dem Platz stand, auch in Teilen doch recht jung. Also stand ja auch für diese Philosophie gute Ausbildung im Nachwuchs und viele junge Kräfte rein. Hartmut Schade haben wir gesagt, 18. Dixi Dörner damals 22, Reinhard Häfner 21, Klaus Boden 23 und so hat sich das ja ein Stück weit auch durch diese Mannschaft gezogen, die den großen Bayern da Paroli geboten hat.
Ja, das muss man ja auch beachten, dass wir wirklich eine relativ junge Mannschaft waren. Und deswegen war es für mich auch nie ganz verständlich, warum dann so ein Mann, so ein erfahrener Spieler wie Klaus Sammer da nie zum Einsatz kommt. Ne? Weil er hätte schon Stabilität reingebracht. Und wenn man zur Halbzeit führt, auswärts, dann wechselt man nie einen Stürmer ein, sondern dann wechselt man nach meinem Ermessen, ich bin dann auch ein paar Jahre als Trainer unterwegs gewesen, einen Abwehrspieler rein, um die Abwehr zu stabilisieren. Weil die Bayern ja auch jetzt nie die Form hatte, wie es vorher war. Ne? Also die haben ja auch um ihre Stabilität gekämpft. Ne? Und aber die hatten natürlich einen Gerd Müller in ihren Reihen, der immer für ein Tor gut war. Und das haben wir ja dann auch in Dresden sehr schmerzhaft erleben müssen.
Dazu kommen wir gleich. Wie war die allgemeine Stimmungslage nach dem Abpfiff in München am 24. Oktober und in den Tagen danach? Knappes 3-4 aus Dresdner Sicht am Ende. Also die Bayern hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit noch gedreht in einen 4-3-Sieg. Aber dennoch, das ließ ja im Grunde für das Rückspiel mehr als alles offen, oder?
Ja, also wir haben uns da eigentlich relativ wenig Gedanken gemacht, weil wir hatten 3 Auswärtstore erzielt und uns hätte ein 1-0, ein 2-1, ein 3-2 gereicht zum Weiterkommen. Und deswegen waren wir eigentlich auch alle sehr optimistisch. Ja, und so sind wir natürlich dann auch in dieses Spiel gegangen.
In das Rückspiel am 7. November, da passierte aber am Tag vorm Anpfiff was ganz Großes. In Anführungsstrichen, heute kann man drüber schmunzeln. Damals war es, ich glaube, fast ein Novum im europäischen Wettbewerb, dass der FC Bayern München sich erlaubte, statt am Tag zuvor erst am Spieltag anzureisen, obwohl, so hat mir Siegfried Gumbs, der damalige Mannschaftsleiter von Dynamo Dresden, einst erzählt, sich der Robert Schwan, der damalige Manager der Bayern, noch wohl bei ihm gemeldet haben soll am 6. November, dass die jetzt kommen und heute Abend da sind und ja, es ist alles vorbereitet, sie nicht kamen und plötzlich in Hof übernachteten. Wie habt ihr das damals erfahren, wenn überhaupt, und wahrgenommen und realisiert?
Also wir haben das schon wahrgenommen, beziehungsweise das ist an uns herangetreten. Viele haben gesagt, dass die Bayern dadurch gesperrt werden. Und das war jetzt für uns komisch, ne, weil wir konnten das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich denke, dass die gesagt haben, der Bus ist kaputt gegangen oder irgend sowas, dass sie dort in Hof übernachtet haben und nie in Dresden. In Dresden war ja alles vorbereitet im Neva. Und ich war irgendwann vor 20 oder 25 Jahren mal in Hof in dem Hotel, wo die Bayern übernachtet haben. Und die Eigentümer, die waren immer noch dort vor Ort. Und die haben natürlich gesagt, die Bayern haben das schon vorher bestellt. Also das hatte nichts mit irgendeiner Bus, dass der Bus kaputt gegangen wäre oder. Ne? Also, oder dass ein Stau gewesen wäre. Also die haben das schon geplant.
Die Höhenluft wurde damals offiziell gegenüber der Münchner Bild angegeben und solche Dinge. Aber Hartmut Schade hat es gerade auch rausgearbeitet. Es war also auch keine Spontanentscheidung offenbar, sondern die haben ganz genau gewusst, da wird links geblinkt, aber rechts abgebogen.
Also ungefähr.
Und es hieß damals, Sepp Maier zum Beispiel hat solche Dinge zum Besten gegeben. Bei einem UEFA-Turnier, bei früheren Auftritten von den Bayern-Spielern in der DDR hätten die, ich kann es jetzt nur so wiedergeben, nach Sepp Maiers Dünken damals, schlechte Erfahrungen gemacht mit schlechtem Essen. Sind auch solche Dinge dann entweder damals oder im Nachhinein an euch herangetragen worden, dass solche Überlegungen in Anführungsstrichen bei Uli Hoeneß und Co. da eine Rolle gespielt haben sollen?
Ja, das hat uns eigentlich nur angeregt, Gas zu geben, weil das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass man als Mannschaft sagt, ja, wir wollen nie in Dresden übernachten, weil sie uns was in die Suppe tun. Also da konnten wir eigentlich nur drüber lachen.
7. November, Dynamo Dresden war noch in dem damals üblichen Vorbereitungsquartier, nenne ich es mal, Waldmax.
Waldmax, ja.
Wie waren die Stunden so davor? War Hartmut Schade aufgeregt dann schon irgendwo oder alles noch im Normalen? Hat man innerhalb der Mannschaft besonders diskutiert? Ist da anders gesprochen worden? War da eine andere Stimmung als sonst vor einem Spiel?
Nein, also ich war auch nie der Typ, der sehr nervös war. Klar, man hat schon eine gewisse Nervosität gehabt, aber für mich war es eigentlich immer wichtig, wenn ich die Schuhe angezogen habe, dann war die Nervosität weg, ne? Und dann gab es eigentlich nur eins, deine Leistung zu bringen, und das war auch gegen Bayern München nicht anders. Ne? Also das war jetzt zwar ein besonderes Match, aber von der Vorbereitung her und dann, wie es zum Spiel ging, war es ähnlich wie bei allen anderen Spielen.
7. November, Anpfiff in Dresden. Die Hütte ist voll, schon seit Stunden. Die Menschen, die eine Karte bekommen haben, fiebern dem ganzen Spiel entgegen. Ihr kommt raus und als erstes läuft mehr oder weniger Uli Hoeneß, Eduard Geier viermal davon und zweimal klingelt's und es steht 0-2. Was ging da durch den Kopf?
Ja, das war natürlich eine Situation, wo wir als Spieler erstmal in einem kleinen Tal waren. Das ist einfach so gewesen, ne? Und wir mussten uns erstmal finden, weil wir ja im Vorfeld gesagt haben, uns reicht ein knapper Gewinn. Und das ist das, was ich auch schon vor uns mit gemeint habe. Dort hätte der Trainer oder die Bank Einfluss nehmen müssen. Und ich meine, Dixi war ein super Fußballer, einer der besten in Europa. Aber er war natürlich auch ein Spieler, der offensiv viel gemacht hat. Ne? Und dort hätte man einfach vielleicht mal als Bank sagen müssen, hier, Junge, jetzt der Ede ist zweimal überlaufen worden, jetzt bleibst du mal hinten und jetzt lassen wir das erstmal, schauen wir mal, was da passiert. Ne? Und der Latek hat ja auch einen Schachzug gemacht mit Gerd Müller. Das war ja auch so ein Punkt. Uli Hoeneß war auf einmal an der Spitze und Gerd Müller Mittelfeld. Und dadurch war natürlich unser Wetzer im Mittelfeld gelandet und fehlte natürlich auch als Stabilität im Abwehrgefüge. Und nie umsonst macht der Wetzer das 1:2, also weil er ja eigentlich im Mittelfeld gespielt hat. Und das sind dann so ein paar kleine taktische Schnitzer gewesen, die wir eben nicht so gesehen haben. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass die Bank dann mal sagt, Dixi, jetzt bleibst du erstmal hinten und jetzt stabilisieren wir erstmal das Abwehrgefüge.
Das Verrückte ist ja, dass Walter Fritsch vorher noch zur Spielbeobachtung weilen durfte in Bochum. Auf jeden Fall ein Spiel der Bayern gegen den VfL Bochum und dort Udo Lattek mit diesem, wie du sagst, taktischen Kniff daher schon kam, so ist es überliefert, dass eben Gerd Müller ins Mittelfeld zurückgezogen wurde und Uli Hoeneß stürmte oder vorn als Spitze spielte. Und Walter Fritsch gedacht haben muss, okay, die Bayern machen das, weil sie Dynamo Dresden in die Irre führen wollen mit dieser Taktik. Und er ging davon aus, dass sie das zum Rückspiel in Dresden genau wieder rumdrehen mit Müller und Hoeneß.
Ja, man hat es ja gesehen auf dem Spielfeld, ne? Dass diese taktische Maßnahme natürlich eine 2-0-Führung gebracht hat. Und das war natürlich für uns für den ersten Moment erstmal ein Schlag ins Gesicht. Aber ich denke, wir haben es dann doch noch mal geschafft, die Bayern fast an Rand einer Niederlage zu bringen. Und ja, dieses Ergebnis wissen wir ja.
1:2, dann der Anschlusstreffer vor der Pause. Sigmar Wetzlich, kurz nach Wiederanpfiff. Logisch, wenn so ein 1:2 fällt, dann glaubt auch der Letzte auf dem Platz an alles, dass die Bayern vielleicht noch zu knacken sind. Dann fällt das 2:2, rein zufällig von Hartmut Schade erzielt.
Rein zufällig,
per Kopf. Ich glaube, erst ein Köpfer gegen die Latte und dann nachgeköpft. Da war der Ball zwar nicht im Netz, aber so
der Linie.
Deutlich hinter der Linie, genau. 2:2. Dann, denke ich, war erst recht der Glaube in den Köpfen der Spieler drin. Jetzt sind die Bayern fällig. Dann fällt das 3:2, auch nur ein paar Minuten später, Reinhard Häfner mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung. Und in dem Moment habt ihr, ich frage mal provokant, vielleicht zu früh schon gedacht, ja, jetzt sind wir über der Ziellinie oder wie lässt sich das erklären? Fußball ist ja oft nicht erklärbar, dass nur wenige Augenblicke später dieser Gerd Müller dann eben das macht, was er immer gemacht hat, aus irgendeiner Wurschtelsituation ein Tor.
Ja, also wir waren natürlich nach dem 0:2 war ja Totenstille im Stadion. Dann zur Halbzeit 1:2, da wurde es schon etwas besser. Und dann das 2:2 und das 3:2 und auf einmal war das Stadion wieder ein Hexenkessel. Und vielleicht hat uns das so ein bisschen zu motiviert, weiter nach vorn zu spielen. Und ich sag mal so, der Gerd Müller macht das Tor ja so ähnlich wie dann 74 bei der WM im Endspiel aus der Drehung. Und ja, typisches Gerd Müller-Tor. Und das war natürlich dann nochmal ein Knackpunkt im Spiel, dass auch die Kraft dann auch nachgelassen hat. Ich bin dann auch ausgewechselt worden, kurz vor Schluss. Das Spiel hat nicht nur Nerven gekostet, sondern auch Kraft. Und dann war es uns leider nicht mehr möglich, nochmal zu kontern.
Dixi Dörner hat, glaube ich, noch einen Kopfball gehabt. Da fehlten auch nur Zentimeter, ging da knapp drüber. Es hätte es 4:3 sein können, dann hätte es vielleicht sogar Verlängerung gegeben. Wahnsinn, ne? 4:3, ja. 4:3. So knapp war das. Am Ende blieb es bei diesem 3:3. Kannst du dich noch an die Momente erinnern, aus der Seele raus, wie das dann war?
Ja, die Enttäuschung war groß. Wir waren dran, die großen Bayern zu eliminieren. Und das schmerzt eigentlich heute noch, wenn man da denkt, wie das zustande gekommen ist. Und ja, die Enttäuschung war so groß, dass man ja eine ganze Zeit lang damit gebraucht hat, wieder zur Normalität zurückzugewinnen.
Gibt es heute noch, 50 Jahre danach, Momente, wo Hartmut Schade vielleicht ja ab und an auch mal aufwacht oder irgendwo einen ruhigen Moment im Leben hat, wo Dinge aus diesem legendären deutsch-deutschen Europapokalduell Dynamo gegen Bayern hochkommen und er sich dabei ertappt, so wie, Mensch, verflucht, diese eine Situation oder die, wenn wir das noch anders oder da. Also ist das manchmal so, dass da noch Filme laufen oder hat Hartmut Schade das abgehakt?
Also es laufen schon noch Filme ab, ne? Und man hat auch bestimmte Situationen noch genau im Kopf. Ich kann mich also ganz genau erinnern an eine Szene, wo der Frank Ganzerra in München mit seiner Übersteigfinte in Franz Beckenbauer debütiert und die Eingabe dann, ich glaube, zum 2:1 gibt. Also da sind schon so ein paar Sachen, die noch im Hinterkopf sind. Aber im Großen und Ganzen war das die Fußballspiele zu schnellläufig, dass man noch lange nachdenken konnte. Also man musste es dann abhaken. Es hat, wie wir schon vor uns gesagt haben, etwas länger gedauert wie sonst. Aber man, das war eben das Schöne. Eine Woche später ging es weiter und man musste sich wieder neu konzentrieren und motivieren.
Der FC Bayern München ist dann zu seinem großen Siegeszug der 70er Jahre angetreten, obwohl es in der Bundesliga, wie wir es vorhin auch schon angeklingen lassen haben, nicht so gelaufen ist für die Bayern damals eine Zeit lang. Aber sie wurden 74 Europapokalsieger, der Landesmeister gegen Atletico Madrid im Wiederholungsspiel. Mhm. Sie wurden 75 Europapokalsieger, der Landesmeister gegen Leeds. Und 76 auch gleich nochmal, also dreimal hintereinander, was vorher Ajax Amsterdam hinbekommen hatte und dann die Bayern. Jetzt ist Dynamo Dresden damals im Achtelfinale des Europapokals, der Landesmeister, am späteren dreimal in Folge Europapokalsieger, der Landesmeister. Ganz, ganz knapp hängen geblieben. Habt ihr euch, und wenn ja, wie oft, manchmal in den Allerwertesten später gebissen und gesagt, verdammt, das hätten wir vielleicht, wenn ich es nicht dreimal in Folge, aber mit dieser Mannschaft von damals auch erreichen können, da also, mal in so ein Finale zu kommen?
Also in der Saison hätte ich gedacht, wenn wir die Bayern geschlagen hätten, wären wir, ich glaube, sehr weit gekommen. Wir haben ja dann als Mannschaft ab 75, 76 auch eine Serie hingelegt und sind dreimal hintereinander Meister geworden. Und diese junge Mannschaft von 73 ist gewachsen und hat sich stabilisiert und im nationalen Bereich waren wir relativ gut dabei und mit drei Meistertiteln hintereinander hat man das auch dokumentiert. Leider ist es uns im internationalen Fußball nicht gelungen, mal ins Halbfinale zu kommen. Da sind ja noch einige Spiele wie FC Zürich, Austria Wien, so die, wo man sagt, hallo, da hätte man auch besser abschneiden können oder müssen. Mir ist es selber auch nicht vergönnt gewesen, mal in einem Halbfinale zu stehen oder in einem Finale. Das ist eigentlich so der einzige Knackpunkt in meiner Laufbahn. Das hätte ich gerne nochmal erleben wollen.
Was wir auch nie erfahren werden, ist, was gewesen wäre, wenn Hans-Jürgen Kreische, damals, glaube ich, in der Form seines Lebens, 73 auch Fußballer des Jahres gewesen in der DDR, wenn er hätte gegen Bayern München mitspielen können. Wie siehst du es im Nachhinein mit Hans-Jürgen Kreische? Hätte Dynamo?
Ja, Hans ist für mich einer der besten Fußballer Dynamo Dresdens gewesen. Und ich denke schon, mit dieser Figur, mit seinen Toren, die er gemacht hat zu der damaligen Zeit, hätten wir noch eine größere Chance gehabt, die Bayern zu eliminieren. Das ist 100% so.
Für den 18-jährigen Hartmut Schade waren diese Europapokalspiele gegen Bayern München, zuvor auch gegen Juventus Turin, für seine fußballerische Laufbahn, was konkret, welche Bedeutung dann mit dem Blick von heute hatten diese Spiele für Hartmut Schade, für seine Laufbahn?
Was für mich wichtig war, dass ich erstmal nahtlos aus dem Juniorenbereich in den Männerbereich reingewachsen bin und dass ich auch das Niveau nicht nur national, sondern international halten konnte. Und das war für mich persönlich eine wahnsinnige Motivation für die Zukunft, da weiter dran zu bleiben. Und im Endeffekt habe ich es ja dann auch geschafft, 75 mein erstes Länderspiel für die damalige DDR machen zu dürfen. Und bis zu meiner Verletzung 1980 als Stammspieler in der Nationalmannschaft und auf nationaler Ebene bei Dynamo Dresden zu sein. Das war für mich schon eine wahnsinnige Zeit und ich denke heute sehr gern daran zurück.
Also eine Art Sprungbrett. Heute würden sie wahrscheinlich titeln, Hartmut Schade, ein Stern geht auf oder solche Dinge, wenn dann ein 18-Jähriger kommt und gleich solche Duelle hat und dann so eine Karriere hinlegt und Olympiasieger wird und alles drum und dran.
Ja, das Problem ist ja heutzutage, dass man mit 18 noch nicht so weit ist. Oft wird ja gesagt, auch was Dynamo angeht, wir setzen auf die Jugend. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sehe ich natürlich Jugendnationalspieler, die mit 18, 19 dann noch nicht so weit sind, in der dritten Liga zu spielen. Also wir sprechen ja hier nicht von Bundesliga oder zweiter Bundesliga, sondern wir sprechen ja von dritter Liga. Und das, denke ich, ist manchmal so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, Mai, ich bin da mit 18 reingegangen und ich habe nicht groß nachgedacht und ich habe meine Leistung gebracht. Und ich glaube, die jungen Kerle, die hier in Dresden zu oft auf der Bank sitzen, hätten es verdient, das eine oder andere Spiel mehr zu bekommen.
Also ein klarer Appell von Hartmut Schade heute im Jahr 2023 an seinen Herzensverein Dynamo Dresden, dem er immer die Treue halten wird und immer gehalten hat, setzt mehr auf die Jugend, die er ohnehin gut ausbildet. Ich meine, Bundesliga im Nachwuchs seit Jahr und Tag, das fällt ja auch nicht vom Himmel.
Ja, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass das unbedingt notwendig wäre, da auf die Jugend zu setzen. Und warum haben wir für zig Millionen das Jugendleistungszentrum gebaut. Wenn dann die jungen Spieler, die sich dann auch entwickeln und auch Nationalspieler sind, bei Dynamo nie zum Einsatz kommen und verkauft werden oder abgegeben werden. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich manchmal nicht so. Weil ich natürlich auch einen Trainer hatte, der auf junge Spieler gesetzt hat. Vielleicht ist es heute ab und zu anders. Ich weiß das nicht ganz genau, was da für Gedanken bei den Trainern eine Rolle spielen. Aber es ist halt so.
Wir haben es zumindest mal angesprochen und wir haben es mal angeregt. 50 Jahre Dynamo Dresden gegen Bayern München. Was sollten wir darüber zumindest mal so zusammengerundet unseren Nachfahren mit auf den Weg geben? Was wünscht sich Hartmut Schade? Was sollte 50 Jahre danach und auch für künftige Generationen da weitergegeben werden? Mit Blick auf Dynamo Dresden.
Also mit Blick auf Dynamo Dresden haben wir ja schon mal, ich glaube, das war 10 Jahre her, wo es das erste Mal in die zweite Bundesliga wieder ging, wo dann eben auch schon geliebäugelt wurde, sich zu stabilisieren in der zweiten Liga, um irgendwann in den nächsten 5 Jahren wieder mal Bundesliga-Fußball in Dresden sehen zu können. Leider ist das nicht der Fall geworden und ich bedauere das eigentlich sehr, weil die Ansätze waren damals da. Und an was es dann hundertprozentig gelegen hat, kann ich nicht mehr ganz so nachvollziehen. Aber ich hätte es mir gewünscht, dort mehr Stabilität reinzubringen. Und meine Meinung war immer die, wenn es schon jemand geschafft hat, und dann sollte man sich mit den Leuten mal unterhalten. Und da denke ich immer an Union Berlin, die zu DDR-Zeiten eine Fahrstuhlmannschaft waren, in der Wuhlheide in einem 10.000-Mann-Stadion gespielt haben. Aber es geschafft haben, stabil in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und das sollte man vielleicht mal als Ansatz nehmen, zu schauen, wie die das gemacht haben. Und es muss nie immer eine Rolle des Geldes sein. Also die Unioner haben da wirklich für mich eine wunderbare Arbeit geleistet.
Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort. Einfach auch nochmal eine Gedankenanregung in der Hoffnung, dass Dynamo Dresden in eine bessere Zukunft noch wieder reinkommt, was das Sportliche betrifft, was das Erfüllen einiger der eigenen Ansprüche betrifft und in der Hoffnung, dass wir in 50 Jahren, wir beide werden es dann vielleicht nicht mehr erleben, aber dass andere dann irgendwann hier sitzen können oder woanders und darüber reden können. Meine Güte, Dynamo Dresden hat aber wieder bessere Zeiten erlebt, höherklassig, als das aktuell der Fall ist.
Das wollen wir uns wünschen.
Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, lieber Hartmut Schade. Alles Gute, bleib gesund.
Danke.
50 Jahre Europapokalduell Dynamo Dresden gegen Bayern München. Alle weiteren Folgen und auch ein MDR Sachsen Radio Feature aus dem Jahr 2003 anlässlich des damals 30-jährigen Jubiläums der Spiele können Sie in der ARD Audiothek hören. Ebenso weitere Sport-Podcast-Angebote wie zum Beispiel Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs.